Willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und habe mich mit Michael, seines Zeichens Pegasus-Chefredakteur, zu Midgard 6 unterhalten. Wie immer habe ich dir alle Links zur Episode und zu den nächsten Veranstaltungen in den Shownotes zusammengestellt. Und los geht's.
Dann freut es mich, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Hallo Michael.
Hi, schön hier sein zu dürfen.
Das letzte Mal haben wir uns ja gesehen bzw. gehört vor knapp 2,5, 3 Jahren in etwa, zu einem ganz anderen Thema. Da war das Thema, worüber wir heute sprechen, noch nicht greifbar und in allzu ferner Zukunft. Bitte, du erzählst uns heute etwas über Midgard.
Richtig, so ist es. Ich meine, als wir vor 2,5, 3 Jahren darüber über das andere Thema gesprochen haben, hatte ich noch keine Vorstellung, was auf mich zukommt. Da war ich noch interessierter Autor an dem Projekt Midgard Legenden von D'Amato und dann ein paar Monate später war ich Teil des Regelteams und ein halbes Jahr später Chefredakteur. Würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Chefredakteur für Midgard so auf meiner Bucketlist stand. Das ist etwas, was passiert ist, aus der Zusammenarbeit heraus und das Vertrauen, gegenseitige Vertrauen, was dann entstanden ist. Aber ja, jetzt bin ich Chefredakteur von Midgard Legenden von D'Amato, der 6. Edition von Deutschlands ältestem ersten Fantasy-Rollenspiel.
Mach mal kurz was Geschichtliches. Du sagst das erste, also für mich war das erste Rollenspiel natürlich DSA, wie sehr vielen Rollenspielen meiner Generation. Und das ist rausgekommen, 84, wenn mich nicht alles täuscht. Wann war Midgard am Markt?
Midgard ist, ja, ich bin richtig schlecht mit Jahreszahlen, also werde ich mich wahrscheinlich nur unbeliebt machen. Midgard ist tatsächlich ein paar Jahre älter, zwar, ich glaube 81, also es ist, ja 81, es ist ein Jahr älter als ich. So, jetzt wisst ihr, wie alt ich bin. Es ist vorher schon entwickelt und bespielt worden, aber tatsächlich seit 81 erschienen und geht jetzt in die 6. Edition. Also ist nicht nur ein paar Jahre älter als das Schwarze Auge, sondern dann auch eine Editionsnummer weiter.
Ich glaube, das hat ja nur ein Autor gemacht damals.
Tatsächlich ist das auf vielen Ebenen sehr einzigartig, weil diese ganzen 45 Jahre eigentlich in einer Hand geblieben sind. Von also Jürgen Franke, der das Spiel entwickelt hat und dann auch später die Spielwelt Midgard, die eigentlich ja eher später dazu kam, hat das durch alle Editionen bis jetzt einschließlich dem Ende der 5. Edition betreut, verantwortet, auch zusammen mit seiner Frau, mit der Elsa, die das in den letzten Edition dann auch im Eigenverlag herausgebracht haben, mit ihrem eigenen Verlag. Und das ist definitiv einmalig. Ich wüsste sogar nicht einmal, ob es da global einen ähnlichen Vergleich gibt. Also, dass ein Rollenspiel über weit über 4 Jahrzehnte und über 5 Editionen verantwortlich in einer Hand geblieben ist. Und dann dazu noch, dass die Leute, die es geschaffen und verantwortet haben über diese ganze Zeit, das auch auf unter ihren eigenen Bedingungen weiterreichen. Also nicht einfach so, jetzt wird das halt, jetzt muss man das irgendwie verkaufen oder dieser Verlag ist pleite gegangen und es ist woanders gelandet, sondern nein, es ist, okay, wir hören jetzt auf und wir hören unter diesen Bedingungen auf, wir reichen das dann auch an Pegasus-Spiele weiter und das ist, ja, das ist schon ein bisschen legendär.
Alle Achtung von Herrn Franke bzw. seiner Frau. Und dann ist der Pegasus Verlag gekommen und hat gesagt, wir übernehmen das. Oder Frank hat gesagt, wir brauchen einen Nachfolger.
Es ist eher so rum. Die, ich glaube, auch in der Community bekannte Anekdote ist ja, dass es eine sehr große persönliche Bande auch zwischen den Geschäftsführern von Pegasus und den Frankes gibt. Die sind tatsächlich damals, also das waren Nachbarn, ne? Also die, und ich glaube sogar, dass der Andi, Andreas Finkernagel, dass der über diesen Kontakt ins Rollenspiel gekommen ist. Und als Pegasus damals gegründet wurde, Also Pegasus hat ja schon einmal Midgard herausgebracht, zwischendurch bei Kleespiele, und dann waren sie mit Kleespiele nicht zufrieden. Und Pegasus wurde gegründet und Teil des ersten Portfolios war tatsächlich Midgard herauszubringen. Das heißt, auf eine gewisse Art und Weise schließt sich da ein Kreis, der auch, es hat ganz viel mit dem, ich sage jetzt mal, Gründungsmythos von Pegasus-Spiele auch zu tun. Und aus diesem Grund haben Elsa und Jürgen dann auch entschieden, das an Pegasus-Spiele zu geben und zu sagen, okay, wir geben euch das wieder, jetzt gehört es euch, macht was damit, und haben bewusst diese Nachfolge sich ausgesucht. Also es war nicht, dass Pegasus gesagt hat, so hey, wollt ihr nicht in Rente gehen, wir würden das halt irgendwie gerne machen, sondern es war ganz klar, okay, wir übergeben das aus diesem, ja, auch langen Bekanntschaftsverhältnis heraus an euch.
Ja, ich erinnere mich dunkel an die Bücher von den Ablegern, ich glaube Perry Roden oder Ähnliches. Es gab ja zwei, drei so Ableger, die ja auf dem Midgard-System basierend waren. Mit denen hatte ich leider keine Berührungspunkte. Leider nicht. Aber ich kann zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte in meiner Schulzeit eine Schulbibliothek, wo die Box der zweiten Edition aufgelegen war und das mein zweites deutschsprachiges Fantasy-Rollenspiel war.
Tatsächlich bisschen ähnlich bei mir. Ich habe auch zu Schulzeiten Berührung mit Midgard gehabt. Also, ich habe ja auch eine lange DSA-Vergangenheit, also spielerisch, aber halt auch publikatorisch. Und damals zur Schulzeit haben wir DSA gespielt. Da war es ja auch die Frage, okay, D&D oder DSA, so einige Leute haben D&D gespielt, wir haben DSA gespielt. Ich komme ja auch erst im kleineren Städtchen, da war jetzt nicht so großes Angebot an Rollenspielenden. Und wir hatten aber einen Spielleiter, der in irgendeinem Computerclub drin war, also wie das früher mal so üblich war. Und der hat durchaus mal andere Rollenspiele mitgebracht und gesagt, so, ha, ich habe das hier, lass uns das ausprobieren. Und wir haben alles Mögliche gespielt damals, ne? Also auch ausprobiert. Und der hat auch mal Midgard mitgebracht. Normalerweise haben wir eher ein anderes Genre ausprobiert, dann vielleicht mal Vampire, Battletech, Fading Suns, also Fantasy haben wir ja gespielt. Und da haben wir Midgard auch ausprobiert, war dann für uns damals aber zu nah dran an dem, was wir hatten. Also wir hatten das schwarze Auge und dann sind wir dabei geblieben. Aber es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo Midgard potenziell schon mal eine sehr viel größere Rolle hätte spielen können.
Also der Werdegang ist, glaube ich, oft dasselbe, dass Midgard selten das Erstsystem ist. Oder war?
War. Ich meine, wir hatten ja damals nicht viel. Also im Vergleich zu dem, was heute ist, also wo man, also auch, ich sag mal, die Sichtbarkeit, die Rollenspiele heutzutage haben, auch den popkulturellen Status, den Rollenspiele heutzutage haben, aber auch die Menge an Systemen, die es gab, da hat sich auch einiges verändert. Früher waren Rollenspiele generell sehr viel breiter aufgestellt in ihrem Genre. Also ich sag mal, das klassische Kitchen-Sink-Angebot, weil du hattest dein Rollenspiel und versuchtest möglichst viel damit zu spielen. Und heute hast du ja für jedes noch so obskure Subgenre oder für jede halbbekannte IP auch ein Rollenspielsystem inklusive Produktpalette. Und da kommt Midgard, DSA, das kommt ja noch aus einer ganz anderen Zeit, klar.
Ja, und so sind Edition 1 bis 5 am Markt gewesen, beziehungsweise bespielt worden und haben eine sehr große Fanbase. Und jetzt kommt ihr und macht Midgard 6.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist auch eine sehr interessante Herausforderung, tatsächlich, weil das, sag mal, als DSA 5 rauskam, das ist ein Übergang, den ich verlagseitig ein bisschen mitbekommen habe, da war das ein bisschen anders, weil es aber die Editionen waren sehr viel unterschiedlicher als jetzt Midgard 1 bis 5 gewesen ist. Die sind sehr kohärent geblieben über diese Edition hinweg. Und die Community, die dahinter steckt, die ja auch mit sehr viel Liebe und Leidenschaft diesen System anhängt, was ich großartig finde. Ich bin da auch jetzt eher in den letzten 2 Jahren immer mehr reingerutscht und irgendwie Midgard-Forum vorstellig geworden und gesagt so, hey, cool, hier bin ich, ich bin der Neue. Und habe diese Community sehr, sehr intensiv kennengelernt. Also viele unserer Mitarbeitenden an dem Projekt kommen ja auch selbst aus der Community, sind teilweise auch schon seit 10, 20, 30 Jahren dabei, sind auch Leute da, die sind noch gar nicht so lange dabei. Jetzt im Team selbst sind auch Leute komplett neu dabei, klar. Aber es hat eine sehr treue und über einen sehr langen Zeitraum gewachsene Community, die jetzt auf einen Schlag mehr Änderungen erlebt, als es vielleicht in den 45 Jahren davor gab. Also sowohl spielmechanisch als auch vom Hintergrund her. Die Verantwortlichen haben gewechselt, der Verlag hat gewechselt. Das ist ja, hey, wir haben ein anderes Layout. Also auf eine gewisse Art und Weise. Wir benutzen überwiegend noch dieselben Würfel. Aber davon abgesehen ist auf natürlich vielen Ebenen passiert sehr viel Veränderung gleichzeitig. Und das ist jetzt natürlich chefredaktionell auch Teil meiner Berufsbezeichnung, diesen Übergang zu begleiten. Und da sind sehr viele spannende, interessante, teilweise auch emotionale Diskussionen entstanden in den letzten Jahren, die wir das jetzt machen. Ja, ist spannend.
Ja, das glaube ich. Also das bedeutet, wenn man sämtliche Änderungen von 1 bis 5 zusammenzählt, sind das weniger Änderungen als jetzt mit 6, also von 5 auf 6.
Ja, das kann man so sagen. Also ich glaube, der Spruch geht auch auf Jürgen Franke zurück, der sagt, es geht bei den neuen Editionen um Evolution, nicht Revolution. Und wir haben das bewusst ein bisschen umgekehrt. Das ist halt auch aus dem Gedanken heraus, dieses Spiel mit diesem großen Vermächtnis in die Gegenwart zu holen, auch an geänderte Anforderungen, die Spielende an ein Rollenspiel haben, anzupassen, ohne den Kern des Spiels zu verlieren. So, das ist eigentlich die komplexere Sache. Also würden wir ein Rollenspiel, sag mal, ohne die Legacy dieser 45 Jahre und der vorherigen Edition entwickeln. Manchmal denke ich, mein Job wäre einfacher, aber gleichzeitig wäre er vielleicht auch langweiliger. Und es gab, bevor ich dazu gekommen bin, auch schon andere Versuche, diese Versöhnung zwischen dem, was da war und dem, was wohin ein Rollenspiel sich im Allgemeinen entwickelt hat, das zu verbinden, die nicht so weit geführt haben, wie sie hätten führen können. Und wir sind da tatsächlich, wir haben jetzt nicht versucht, das, was da ist, zu modifizieren und zu gucken, okay, wenn wir aber nur diesen kleinen Teil verändern, das kann man bis zu einem bestimmten Grad machen, aber irgendwann fängt es an zu knirschen. Und dann ist es ein Flickwerk und nicht immer sind Kompromisse gut für ein kohärentes Spielerlebnis. Und deswegen, als wir dann vor 2 Jahren, ja, es ist 2 Jahren, diese Version, die auch in den Playtest gegangen ist, entwickelt haben, sind wir wirklich eigentlich an den Anfang gegangen. Wir haben nicht gesagt, was müssen wir jetzt an dieser Stelle ändern, was müssen wir an dieser Stelle ändern, sondern wir haben mit weißem Blatt Papier angefangen, haben gesagt, okay, was ist das Fundament? Und dann haben wir von da aus aufgehend neu aufgebaut und auch wirklich für jede Sache jetzt nicht geguckt, oh, wir müssen uns was Neues ausdenken, sondern geschaut, okay, was ist da? Wie gut passt das zu dem, wo wir hinwollen? Und aber auch guckt, wenn wir was Neues reinbringen wollen, wie gut passt es zu dem, was da war. Und das war schon ein ziemlich komplexes Puzzle. Und ich bin sehr dankbar, dass wir diesen offenen Playtest machen, um das zu überprüfen. Da haben wir auch, sind wir in der Version 3, da haben wir auch schon 2 Updates gemacht davon. Und die Learnings, die wir unterwegs hatten, das Feedback, das wir unterwegs bekommen haben, angepasst. An manchen Stellen haben wir uns auch ein bisschen verrannt, aber das ist gut. Das ist Nicht alles, was man sich im stillen Kämmerlein ausdenkt, funktioniert auch draußen. Kenne ich vom Theater, ist für Rollenspieldesign exakt genauso. Und ja, jetzt mittlerweile sind wir auf einem Punkt, wo wir uns nahezu auf der Zielgeraden befinden.
Wir hatten diesen Teil vor ein paar Wochen schon mal aufgenommen, aber zwischenzeitlich hat sich sehr viel verändert. Wenn jemand schon Midgard 1, 2, 3, 4, 5 kennt, was sind so die prägnantesten Unterschiede zum Midgard 6?
Ja, das sind, glaube ich, nicht wenige. Also ich lasse jetzt mal so den ganzen äußeren Rahmen vor. Die Bücher sehen anders aus, wir haben ein anderes Layout. Hey, es ist ein anderer Verlag, der dahinter steckt. Die zwei prägnantesten Unterschiede sind einmal die Spielwelt. Midgard 6 hat den Untertitel Legenden von Damatu und mit dieser neuen Edition geht es auch in eine neue Spielwelt. Das ist nicht das erste Mal, dass das in Midgards Geschichte passiert. Die Spielwelt Midgard zum Spiel Midgard kam ja auch erst mit der dritten Edition dazu, vorher war es Magira und jetzt mit der sechsten Edition wird es Damato. Das ist die eine große Änderung. Die andere Änderung ist, dass wir bei den Regeln die größte Weiterentwicklung, Neuentwicklung gemacht haben, die das Spiel in seinen über 40 Jahren erlebt hat. Also Midgard 1 bis 5, die Regeln sind relativ nah beieinander. Und mit Midgard 6 haben wir einige Sachen neu gedacht.
Fangen wir mit dem Setting an, also mit der Welt. Was ist da anders? Beziehungsweise wie ist die Geschichte dahinter, dass es dazu gekommen ist?
Nun, es ist dazu gekommen, dass es lange vor meiner Zeit passiert. Das ist eine Entscheidung, die getroffen wurde, als Elsa und Jürgen Franke, die das Spiel bisher verantwortet haben, die es auch sich ausgedacht, die es entwickelt haben, die es über 40 Jahre geprägt haben, entschieden haben, jetzt auch nach über 40 Jahren zu sagen, okay, es reicht, wir geben es jetzt weiter und sich Pegasus-Spiele ausgesucht haben, diese Fackel weiterzutragen. Und im Rahmen dieser Gespräche gab es zwischen Elsa und Jürgen, zwischen der Verlagsleitung von Pegasus und dem zu dem Zeitpunkt bestehenden Team aus Chefredaktion und Weltredaktion Unterhaltung über, okay, was machen wir mit der Spielwelt? Dirk Richter, der damalige Weltredakteur, hat das vorletztes Jahr, Zeit fließt dahin, ich glaube, es war vorletztes Jahr, auf der Dreieich auch nochmal zum Besten gegeben. Es gab drei Konzepte, wie man vorwärts gehen kann, dass man einmal sagt, okay, man bleibt auf der Welt Midgard, aber man springt eine gewisse Zeit in die Zukunft, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte. Die andere Möglichkeit, die diskutiert wurde, war, dass man in eine völlig neue Welt geht. Also Midgard, für die, die es kennen, ist die Spielwelt. Midgard ist eingebaut in ein Multiversum mit verschiedenen Welten auf verschiedenen Ebenen der Existenz. Und da war die Überlegung, okay, wir nehmen eine andere Welt innerhalb dieses Multiversums. Und dann gab es eine dritte Option, die sagt, wir nehmen eine Welt, die ist eigentlich wie Midgard, aber zu einem gewissen Zeitpunkt in der Vergangenheit gab es ein Ereignis und ist eine neue Zeitlinie entstanden. Und auf dieser Zeitlinie sitzt die Spielwelt. Und das ist die Entscheidung, die letztlich getroffen wurde. Also Damatu ist in dem Sinne keine komplett neue Welt, sondern sie teilt sich mit der bisherigen Spielwelt bis zu einem gewissen Zeitpunkt dieselbe Geschichte, dieselbe Historie. Und dann ist etwas passiert, das dafür gesorgt hat, dass sich die Geschichte anders entwickelt hat. Und dieser Zeitpunkt liegt aber nicht 100 Jahre zurück, der liegt auch nicht 1000 Jahre zurück, sondern der liegt stolze 5000 Jahre in der Vergangenheit. Also es hat sich schon einiges sehr anders entwickelt. Gleichzeitig gibt es trotzdem Dinge, die man wiedererkennen kann. Es gibt auch einige Easter Eggs, die wir für die wirklichen Kennerinnen und Kenner des Spiels drin verstecken. Also so gesehen ist Damatu gleichzeitig neu wie vertraut.
Midgard ist ja bekannt dafür, dass sie ähnlich wie bei DSA ja sehr irdisch ähnliche Regionen gehabt hat. Wie ist es jetzt dann mit Damatu? Ist es komplett anders oder erkennt man die ursprünglichen Ideen noch dahinter?
Da gehen wir schon eine andere Richtung. Die Schwesterwelt Midgard, die ist wirklich sehr nah dran an den irdischen Beispielen oder an den irdisch-historischen Inspirationsquellen, sogar noch näher dran als jetzt ein Aventurien von der Schwarze Auge oder ein Lorakis von Splittermond. Wir haben hier einen anderen Ansatz gewählt. Wir lösen uns von sehr expliziten irdischen Vorbildern. Und das heißt nicht, dass es gar keine irdischen Vorbilder gibt, ne? Also wir sind ja trotzdem irdische Weltschaffende und wir sind inspiriert durch das, was uns umgibt. Aber wir gehen halt noch einen Schritt weiter. Das machen wir aus verschiedenen Gründen. Einmal, der wichtige Grund ist, dass mit sehr engen irdischen Vorbildern auch immer ein bisschen Risiken einhergehen. Das eine Risiko, was ich nenne es mal so eine gewisse Karl-Mayigkeit, also dass du Gefahr läufst, vielleicht auch fragwürdige Narrative zu reproduzieren. Viele Spielwelten, Fantasy-Spielwelten haben eine sehr westliche, auch teilweise eurozentristische Perspektive auf andere Regionen. Und das wird oft auch in Fantasy-Welten reproduziert. Da wollen wir mit einer anderen Sensibilität rangehen und uns an dieser Stelle auch bewusst ein bisschen mehr von dem lösen, um, ich sag mal, ja, Klischees, aber auch irgendwie fragwürdige Narrative zum Schiffen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Fantasy-Welten mit sehr eindeutigen irdischen Bezügen gibt es zuhauf. Das ist, Midgard hat das sehr lange gemacht. Du hast schon das Schwarze Auge genannt. Ich habe Splittermond mit Lorakis genannt. Du kannst Fateforge dazu nehmen. Du kannst die siebte See dazu nehmen. Also das zu wiederholen, fügt auch eigentlich dem Angebot nichts Neues hinzu. Da gibt es halt irgendwie Welten wie Sand am Meer und da wollen wir halt was anderes machen. Was wir deswegen entschieden haben, ist, dass wir die Welt nicht in Kulturräumen denken, also nicht sagen so, hey, das ist Indien, aber in Fantasy. Das ist Japan und die herrschende Kaste sind Elfen. Und guck mal, da hast du Wikinger, das sind aber alles Zwerge. Sondern, dass wir die Welt stattdessen in Erzählräumen denken. Mit Erzählräumen meine ich eher einen Genrebezug. Ist jetzt ein bisschen eng gefasst, weil man sagt zum Beispiel, okay, du willst eher ein Spielgefühl haben, das mehr in Richtung Sword and Sorcery geht, dann kannst du in diese Richtung gehen. Du möchtest eine Region haben mit einflussreichen Republiken oder Kulturen, mit Fraktionen, die ihren Intrigen haben, mit Piraten und Piratinnen, dann kannst du dahin gehen. Du möchtest ein bisschen mehr Fantasy, High Fantasy, dann gehst du dahin. Also das, in dieser Hinsicht haben wir die Welt mehr in Erzählräumen gedacht und unterteilt als in Kulturräumen. Und von da ausgehend uns überlegt, okay, welche Inspirationen nehmen wir auf, um dieses Spielgefühl zu vermitteln.
Das heißt, die Wahl der Freiheit ist eigentlich größer.
Größer, ich glaube, der Fokus oder ich sag mal, die Richtung, wie man sich dem nähert, ist ein bisschen anders. Aber ja, ich sag mal, Midgard in den bisherigen Editionen war vordergründig sehr auf eine bodenständige Low Fantasy ausgelegt, was teilweise auch nicht stimmt. Wenn man wieder tiefer reinguckt, dann hast du auch sehr viele High-Fantasy-Konzepte auch in der Welt drin, wo du auch merkst, dass das ein Spiel ist, das in den späten 70ern und frühen 80ern seinen Anfang genommen hat und wo auch noch ganz viele andere Einflüsse drin sind, die nicht nur Fantasy-Schottland sind, wenn ich glaube, wer Midgard kennt, versteht die Referenz. Aber schon in der Wahrnehmung ist Midgard eher im Low-Fantasy-Bereich anzusiedeln. Und da erweitern wir das Angebot ein bisschen. Du findest das immer noch. Es gibt auch diesen Erzählraum, der genau dieses vertraute Spielgefühl bedient. Aber es gibt auch noch andere Regionen, in die du hingehen kannst. Und dann ist die Unterscheidung nicht nur, was tragen die Menschen, denen du begegnest, was ist die Mode, ist das jetzt das Schottisch und das Indisch, sondern es verändert sich halt auch das Spielfeld. Man sagt, okay, in dieser Region ist Magie vielleicht unberechenbar, in dieser Region ist Magie verbreiteter oder alltäglicher, in der anderen Region ist sie vielleicht sanktioniert oder, wie gesagt, wieder bodenständiger. Ja, also wir erweitern schon das Angebot ein bisschen auf dieser Ebene.
Nachdem das ja 2000 Jahre in der Vergangenheit war, bedeutet Völker, Rassen und Kulturen sind auch dementsprechend anders oder haben sich anders entwickelt. Gibt es da zwei, drei so Dinge, wo du sagst, okay, das wäre jetzt nur in Midgard 6, also sprich jetzt in der neuen Welt oder Spielwelt von Midgard, die es in der alten, also sprich bis Midgard 5 nicht gegeben hat, so ein Alleinstellungsmerkmal?
Also es sind tatsächlich 5000 Jahre, das ist noch eine absolut Jahre, längere Zeit. Also wenn das mal so aus unserer Perspektive betrachtet, wäre das irgendwo in der Bronzezeit passiert. Und ja, da gibt es schon andere Sachen. Also was passiert ist vor 5000 Jahren in dieser Welt, ist, dass der Mond verschwunden ist. Also von einer auf einen anderen Moment war der weg. Und das hat dafür gesorgt, dass die Welt ziemlich umgekrempelt wurde. Also erstmal sind Gezeiten ausgeblieben. Es sind es ist nur eine tausendjährige Zeit des Umbruchs gestürzt und das hat für einige Verwerfungen gesorgt, wo Kulturen vergangen sind, wo neue Kulturen entstanden sind. Dann kam der Mond zwar wieder vor ungefähr 3.500 Jahren, aber seitdem sind auch immer wieder verschiedene Kataklysmen oder Katastrophen über diese Welt hineingebrochen. Also der Matu im großen kosmologischen Gesamtbild von Midgard ist es eine Welt, die ziemlich nah am Chaos hängt, während das andere bisherige Midgard ziemlich ausbalanciert zwischen Chaos und Ordnung, so als die beiden großen kosmologischen Prinzipien war. Das hat für einige Veränderungen gesorgt und wir in unserem Team mit dem Weltschaffenden, jetzt komme ich auf deine Frage zurück, wir haben viel Zeit darauf verwendet, verwenden sie immer noch, die Welt und ihre Kulturen aus sich selbst herauszudenken. Indem wir zum Beispiel auch die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich, wenn der Mond verschwindet? Also nicht nur, es gibt vielleicht keine Gezeiten oder Gottheiten müssen einspringen, damit es wieder Gezeiten gibt. Was macht das mit so einem Selbstbild, das vielleicht Kulturen haben? Und was bedeutet, wenn es im Mond, wenn Mond zurückkommt? Ne? Also wem dankst du in einer Welt, in der Gottheiten real sind? Und da haben wir ziemlich viel Gehirnschmalz rein investiert, die Welt daraus zu denken. Das ist halt auch ein anderer Grund, warum wir uns von so starken irdischen Vorbildern getrennt haben, um nicht einfach nur zu sagen, so hey, wir wollen jetzt ein Fantasy-Afrika haben, sondern zu sagen, okay, wenn diese und diese Dinge passiert sind, welche Form von Kulturen sind entstanden? Das war sehr spannend und dadurch sind sehr einzigartige oder zumindest auch ungewöhnliche Regionen und Kulturen entstanden, die du so im bisherigen Midgard nicht findest und die auch teilweise sehr besonders sind für deutschsprachige Fantasy.
Ist ja eine ganz andere Perspektive eigentlich.
Ja, ja, es ist eine spannende Herangehensweise. Also ich sage mal ganz gerne, anstatt von außen versuchen wir die Welt von innen zu denken. Und wenn man einmal auf diesem Weg drauf ist, dann entstehen ganz neue Assoziationen, an die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat.
Das bedeutet eine neue Welt, neue Geheimnisse, neue weiße Flecken, die man entdecken kann. Weiße Flecken, das ist ein guter Punkt. Wie weit oder wie genau wird die neue Welt von Midgard 6 von euch beschrieben? Also sprich, man kennt es ja von DSA, da gibt es ja den Spruch, so jeder Stein hat einen Namen, jeder Stein hat eine Geokoordination. wie wird es bei Midgard 6 sein?
Nicht in diesem feinen Granulat, wie DSA das vormacht, garantiert nicht. Also erstmal kennen wir die Welt in ihren absoluten Details auch noch nicht. Wollen wir auch gar nicht. Wir wollen jetzt nicht schon etwas einzementieren, was uns vielleicht in 2 oder 3 Jahren vor die Füße läuft. Oder vielleicht kommt ja auch in 2, 3, 4 Jahren irgendwie eine Person um die Ecke, die wir noch gar nicht kennen und sagt so, hey, ich habe eine großartige Idee für D'Amato, habt ihr dafür noch Platz? Und wenn wir sagen müssten, nee, haben wir nicht, wäre das auch irgendwie blöd. Deswegen zeichnen wir die Welt in sehr groben Strichen. Also in dem Grundregelwerk wird es schon, geben wir einen großen Überblick über die Welt. Ich sage, wir erzählen auch die großen Erzählräume, wir zeigen die ganze Weltkarte und wir können zu vielen Regionen auf der Weltkarte etwas sagen. Das ist aber nicht eine abschließende Beschreibung der Welt. Innerhalb dieser Sachen, die wir abstecken und daneben und da drumherum, gibt es noch viele Freiräume, also erstmal auch für eigene Sachen. Also wenn du feststellst, mir fehlt etwas, pack es auf die Welt. Es ist sowieso dein Spiel, du kannst damit machen, was du willst. Da werde ich keine Einwände erheben. Aber es ist auch so gebaut, dass es die Möglichkeiten gibt, das Bestehende zu nutzen und daneben und da drumherum oder auch vielleicht auch mittendrin was Eigenes zu setzen. Und wir haben gar nicht den Anspruch, die Welt offiziell komplett auszubeschreiben. Das ist auch, glaube ich, ein Versprechen, würden wir das geben, würden wir uns selbst damit keinen Gefallen tun. Weil wir damit eine Erwartungshaltung schüren, die wir vielleicht gar nicht einhalten können. Also wenn du andere Beispiele nimmst von ähnlich großen Welten, also D'Amato ist auch groß, das ist jetzt nicht irgendwie Aventurien, das ist schon eher auf einem Skala wie Lorakis, ich glaube sogar ein bisschen größer, ich habe jetzt keinen Landmassenvergleich vor Augen. Das heißt, da ist sehr viel Raum. Und wenn du ähnlich vergleichbar große Fantasy-Welten nimmst, die es auch nach 10 Jahren nicht geschafft haben, sich zu beschreiben, aber dieses Versprechen mehr oder minder explizit gegeben haben, es zu tun, kann nur zu Frust und Druck auf beiden Seiten führen.
Das bedeutet aber auch, wenn ihr jetzt dann auch Abenteuer produziert oder Module oder ähnliches oder Kampagnen und es würden Landstriche beschrieben oder bespielt werden darin, dann würden diese auch nur punktuell für den jeweiligen Bezug ausformuliert werden.
Ja, ja. Ich sehe das immer so als Schlaglichter, die wir geben. Das heißt, klar, vielleicht gibt es jetzt in zum Beispiel nehme, wir haben das Reich Inbul, was ein ziemlich großes, wichtige Kultur ist, die wir auch im Grundregelwerk umreißen. Und da gibt es für den Schnellstarter, den wir planen, ich greife schon mal ein bisschen vor auf Produkte, da werden wir später auch sicherlich noch was zu sagen, da geht es um eine Stadt, Imbolon. Das ist quasi die Hauptstadt oder die größte Stadt der Region und die wird da drin beschrieben. So, das ist das Schlaglicht innerhalb des Schlaglichtes. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt in absehbarer Zeit uns dieses große Reich, diese große Kultur vornehmen und jeden Ecke und jeden Winkel beschreiben. Das schafft auch nur so einen enzyklopädischen Druck für die Spielleitung, den ich gerne vermeiden würde.
Aber dennoch, jede offizielle Publikation wird dann Teil des Kanons sein, wenn irgendwo ein Teil der Welt beschrieben wird.
Ja, ja, das sicherlich. Also da ist mal die Frage, welche Wertung gibst du selbst dem Kanon? Ich habe ja eine lange, schwere DSA-Vergangenheit und da war der oder ist der Kanon ja Fluch und Segen gleichermaßen. Also du kannst sehr viel daraus nehmen, du kannst dich von sehr vielen Dingen inspirieren lassen, aber du musst auch gegebenenfalls sehr viel recherchieren. Sowohl als Autorin, aber vielleicht auch als Spielleitung, wenn du am Kanon dranbleiben möchtest. Und ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch das gleichermaßen oder gleichermaßen so ein befriedigendes Spielgefühl gibt, wie es es vielleicht vor 20 oder 30 Jahren getan hat, als man vielleicht auch noch mal mehr Zeit hatte. Ne? Das ist ja auch immer noch die Frage, wie viel willst du investieren oder wie viel kannst du vielleicht auch in ein Hobby investieren? Und wir sagen auch in dem Grundregelwerk am Meer an einer Stelle, das bezieht sich sowohl auf die Regeln als auch auf die Spielwelt, mach dein eigenes Ding draus. Und ja, du kannst die Dinge benutzen, die da sind. Die sind dann in der Hinsicht auch kanonisch, weil sie in einem Buch veröffentlicht sind, wo das Pegasus-Logo drauf ist. Aber wenn es dich nicht interessiert oder wenn es nicht zu dir passt oder wenn du Dinge umwerfen möchtest, dann tu es einfach. Also es ist keine heilige Schrift, die bis aufs letzte Wort befolgt werden muss.
Da gibt es noch einen Punkt, der mir da ein bisschen zu nachdenken gegeben hatte. Und zwar ist es ja so, dass es gibt ja zwei Arten von Systemen oder von Settings. Die einen sagen, okay, wir spielen dieses Jahr Punkt um und das war's. Oder das ist der Zeitpunkt, wo ja alles anfängt. Und dann gibt es noch ähnliche Systeme wie DSA, die sagen, okay, wir sind jetzt 10, 20, 30 Jahre alt und dementsprechend gibt es auch eine Progression innerhalb der Spielwelt. Jetzt auf etwas länger gesehen, also sprich auf die nächsten 15, 20 Jahren, hoffentlich wird Midgard 6 mindestens genauso bekannt und gut bespielt werden wie Midgard 1, 2, 3, 4 und 5. Würde euer Weg dann eher in die Richtung gehen im Sinne von, ja, wir fangen jetzt bei Jahr Hausnummer 0 an und in 5 Jahren haben wir dann Jahr 1 und dann Jahr 2 und so weiter? Oder würdet ihr sagen, das ist uns eher egal, so wie du eben gesagt hast, mach es zu eurem Spiel, bleibt es dabei und wenn wir neue Publikationen rausbringen, dann werden die nicht unbedingt auf bekannten oder bislang vorgesetzten Systemen oder Publikationen aufsetzen. Wie zum Beispiel klassischer Fall DSA, die G7-Kampagne, die ja alles umgebaut hat.
Spannende Frage, gute Frage, was jetzt ob ich wüsste, was ich in 5 Jahren mache. Aber nein, also bei Midgard war es ja bisher so auch, dass die Zeit vorangeschritten ist, also in der Hinsicht, dass du ein irdisches Jahr auf ein Midgard-Jahr übertragen konntest. Und das Jahr 2015 war gleich jenes Jahr. Es gab da also in der Hinsicht eine offiziell fortlaufende Zeitrechnung, die aber in den Publikationen nicht so engmaschig und eng verzahnt bedient wurde, wie das Schwarze Auge das macht, wo es ja teilweise schon Soap-Charakter hat. Also einfach in der Komplexität der Erzählweise, ne? Und wie worauf noch auf Sachen Bezug genommen wird. Wir haben gewissermaßen ein Jahr Null, in dem das Spiel beginnt. Das ist ein großes Ereignis, das global passiert, das, man könnte sagen, ein neues Zeitalter einläutet. Das ist unser Referenzpunkt. Darauf können wir immer Bezug nehmen. Also wenn wir sagen, wir bringen jetzt das erste Quellenbuch raus und dann haben wir diesen Fixpunkt in der Zeit und können sagen so, hey, okay, das ist jetzt letztes Jahr passiert und seitdem sind solche und solche Dinge passiert. Wenn wir andere Quellenbücher in der Zukunft dann rausbringen, können wir auch darauf Bezug nehmen. Wir sind aber nicht gebunden an diese fortlaufende Geschichte. Das liegt auch daran, da komme ich wieder zurück auf das Konzept der Erzählräume, dass man die Erzählräume ja auch durchaus voneinander getrennt spielen kann. Also erstmal, wie gesagt, die Welt ist riesig. Nur weil etwas ganz weit oben im Nordosten passiert, heißt das nichts, dass das irgendwie im Südwesten überhaupt eine Rolle spielt. Dementsprechend können wir immer Bezug auf diesen Nullpunkt nehmen und es kann natürlich vorkommen, dass innerhalb eines Erzählraumes, wenn man sagt, so, okay, wir haben jetzt ein Abenteuer rausgebracht, das in die besagten Imbul spielt, und vielleicht kommt in 2 Jahren ein Abenteuer heraus, das vielleicht auch noch eine andere Person schreibt, das darauf Bezug nimmt. Das wollen wir nicht ausschließen. Ich denke, dass auch gerade das etwas ist, was dafür sorgt, dass eine Welt sich lebendig anfühlt, dass man nicht das Gefühl hat, dass Sachen, die passieren und die Spielfiguren machen, einfach singulär im Raum hängen und keine Auswirkungen haben. Aber wir möchten uns nicht an einen offiziellen kanonischen Kalender einer lebendigen Geschichte ketten. Hat auch seinen Reiz, sehe ich auch gewisse Risiken drin, weil der Punkt ist ja, das ist ja mal die spannende Frage, und eine Balance zu finden zwischen, du hast offiziellen Ereignissen und du hast das, was am Spieltisch passiert und das, was die Spielfiguren machen. Und für uns stehen die Spielfiguren einfach im Mittelpunkt des Erlebnisses. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Nebenfiguren, dass irgendwelche Ereignisse passieren und die Spielfiguren dürfen da irgendwie ein bisschen dran partizipieren und zugucken, weil dann können wir auch Romane veröffentlichen. Rollenspiel ist etwas, wo die Geschichte aktiv am Spieltisch entsteht, durch das, was die Spielenden und was die Spielfiguren machen. Und das kannst du auch wirklich nur maximal unterstützen, indem du allen Beteiligten diese Freiheiten gibst. Und da steht eine, ich sag mal, zu stark durchkonzipitionierte und gesetzte Weltgeschichte der Sache ein bisschen im Weg.
Dann gehen wir in Richtung Regelwerk. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber für nochmal zur Wiederholung. Was hat sich alles von Midgard 5 auf Midgard 6 geändert? Ich kann mich noch erinnern, Midgard 1, 2, 3, 4, 5 ist ja berühmt-berüchtigt für den PP, für den Praxispunkt. Wird es den noch ja. geben oder nicht?
Nein, den wird es nicht geben. Also wir haben... Also fangen wir damit an. Den Praxispunkt wird es nicht geben. Wir haben für Leute, die es jetzt nicht mitgekriegt haben, es gab mehrere Ansätze, dieses Regelwerk zu entwickeln. Die ersten Ansätze, das war noch vor meiner Zeit, waren deutlich näher an M5, an der fünften Regeledition dran und haben, wie die vorigen Editionen, versucht, möglichst viel zu behalten und das weiterhin zu entwickeln. Und das hat zu keinem Ergebnis geführt, was dann letztendlich befriedigend an unserem Ende war. Und wir haben für M6 einen dann neuen Ansatz gewagt, in dem wir gesagt haben, so okay, wenn du etwas nimmst, was existiert, und dann änderst du links etwas und dann machst du da etwas, dann besteht die Gefahr, dass du dich entweder in Kompromissen verläufst oder dass es anfängt zu knirschen. Deswegen sind wir ganz an den Anfang zurückgegangen und haben gesagt, okay, wir fangen mit dem an, was Midgard ausmacht als Fundament und bauen davon ausgehend das Spiel quasi neu auf. Und wir haben uns jedes einzelne Element angeguckt und dann auch entschieden, okay, so wie es ist, passt das in den Ansatz, den wir verfolgen? Dient das dem Spielgefühl, das wir am Tisch erzeugen wollen? Oder braucht es etwas anderes? Das war ein etwas langwieriger Prozess, der dann in den Playtest-Guide gemündet ist, der jetzt über anderthalb Jahre lief als öffentlicher Playtest, wo wir das noch weiter verfolgt haben. Das mal so als kurze Zusammenfassung zu dem Prozess. Und ich glaube, einfacher zu beantworten ist, was haben wir beibehalten? Also nicht den Praxispunkt. Auch nicht den W100, kleiner Spoiler.
Oh. Sondern den W20.
Den W20, ja. Also im Grunde ist, also wir bleiben bei der Grundmechanik des Spiels. Die Kernmechanik von Midgard ist immer schon der Erfolgswurf gewesen. Und das ist eine sehr solide, unerschütterliche und vor allem eigentlich in ihrer Einfachheit her brillante Mechanik. Der Erfolgswurf ist, du würfelst im W20, du addierst den Wert einer Fertigkeit und wenn die Summe 20 oder höher ist, hast du einen Erfolg. Also es gibt keine wandernde Zielnummer wie bei D&D, sondern es ist immer W20 plus X gegen 20. Und wenn es 20 oder höher ist, hast du es geschafft. Das ist super, da gibt es irgendwie nichts dran zu rütteln. Das kannst du auch fantastisch am Spieltisch erklären. Es gab auch sehr viele Leute, die jetzt in unserer Playtest-Phase durch unsere Support-Runden, Pegasus hat ja ein großartiges Support-Team, das auf Cons leitet, da habe ich mich auch manchmal reingeschlichen, also als Spielleitung und habe auf Messen und Cons was angeboten, wo du dann ganz unterschiedliche Leute am Tisch sitzen hast. Und das war auch etwas, diese Mechanik, wo auch Leute, die vielleicht eher aus D&D kamen oder DSA gesagt haben, so, hey, cool, das ist super, das ist fantastisch. Das ist halt etwas, was Midgard auch schon immer eigentlich ausgezeichnet hat. Und das haben wir natürlich beibehalten. Also bei diesem Fundament sind wir geblieben.
Das bedeutet aber auch, was neben dem W20 und dem W6 und der Wurfmechanik ist noch geblieben von den Regeln?
Es war sehr spannend, als ich hole noch mal kurz aus, weil Pegasus, als sie die Lizenz übernommen haben, gab es, ich weiß nicht in welchem Jahr das war, 21, 22, das ist schon ein bisschen was her, gab es eine sehr große Umfrage innerhalb der Midgard-Community zu dem, was macht für dich das Spiel aus? Und die Antworten gingen in sehr unterschiedliche Richtungen. Also dafür, dass es ein Spiel ist, das so lange existiert, was auch so eine lange, treue und gewachsene Community hat, waren die Meinungen darüber, was Midgard spielmechanisch ausmacht, sehr weit über Spektrum verstreut. Das hat alle überrascht, mich auch, als ich dazu gestoßen bin. Aber es gab drei Elemente, die durchgehend als das ist Midgard genannt wurden. Eigentlich sogar vier. Das eine ist der Erfolgswurf. Das andere ist die Trennung von Lebenspunkten und Ausdauerpunkten. Also, dass du da nicht nur eine Meta-Ressource hast, die deine Gesundheit festhält, sondern dass du diese zwei hast. Das dritte ist, dass du eine Spielfigur sehr lange spielen kannst, dass das keine die extrem schnelle Entwicklung ist, wo du ruckzuck das Ende erreicht hast, sondern es erlaubt ein lebenslanges Lernen und eine lebenslange Entwicklung dieser Spielfigur. Und der vierte Punkt ist, dass Spielfiguren auch auf hohen Graden, wie die Leveln oder Stufen bei Midgard heißen, verletzlich und verwundbar bleiben. Also du erreichst in dem Sicht nie so den Superheldinnenstatus, wie es vielleicht andere Fantasy-Rollenspiele machen. Und diese vier Fundamente oder diese vier Säulen, die haben wir beibehalten, weil das auch wirklich etwas ist, was in meiner Wahrnehmung Midgard auch nochmal von anderen Rollenspielangeboten abhebt.
Die Verletzlichkeit und die Ausdauerpunkte, bleiben die gleich in Version 6, wie sie in Version 5 und davor waren? Oder habt ihr die etwas abgewandelt?
Wir haben da schon leichte Anpassungen gemacht, was einfach so in der Gesamtspielmechanik liegt. Also es bleibt halt weiterhin so, dass du eine sehr überschaubare Anzahl an Lebenspunkten hast, wenn du das Spiel beginnst. Und die verändert sich eigentlich kaum. Das heißt, es ist ganz selten, dass du vielleicht mal ein Pünktchen dazu bekommst. Aber das ist etwas, wo du keine große Entwicklung durchmachst. Das haben wir beibehalten. Und Ausdauerpunkt ist etwas, da fängst du auch ziemlich niedrig an, aber die entwickeln sich dann ein bisschen schneller, ein bisschen dynamischer als die Lebenspunkte. Das ist beibehalten. Was wir tatsächlich gemacht haben, ist, dass es bei den Ausdauerpunkten nach oben hin einen natürlichen Deckel gibt. Das heißt, du läufst nicht Gefahr, dass du eine Schwelle an Ausdauerpunkten überschreitest, die vielleicht die Spieldynamik komplett kippen lässt, weil du irgendwie einen dreistelligen Wert von Ausdauerpunkten hast. Also das haben wir nach oben hin ein bisschen gedeckelt. Das sind so die Feinheiten, die wir verändert haben. Die Progression ist ein ganz klein bisschen anders, aber die Tendenz, dass du sagst, du hast Lebenspunkte, mit denen du beginnst, die sich dann eigentlich fast gar nicht verändern und du hast Ausdauerpunkte, die sich dynamischer entwickeln, das ist ähnlich.
Wenn man jetzt den Strich zieht, was ist jetzt weggekommen? Mitunter der W100, die PPs, wie wir schon erfahren hatten, was noch?
W100 PP, also was wir, ich fange mal andersrum an. Was Midgard immer noch ist, ist ein fertigkeitbasiertes System. Das war das bisherige Midgard auch. Das heißt, deine Fertigkeiten sind entscheidend. Was wir geändert haben, ist die Menge an Fertigkeiten. Da gab es im bisherigen Midgard eine sehr stattliche Zahl, die auch durch Zusatzbände auch jenseits der 70, 80, 90 Fertigkeiten gehen konnte. Das haben wir stark reduziert. Es gibt in unserem Spiel nur noch 23 Fertigkeiten, die alle Spielfiguren haben. Also das ist eine Reduzierung, die wir geändert haben. Spielfiguren von M1 bis M5 hatten daneben, neben den Fertigkeiten, noch Attribute und Eigenschaften. Also so etwas wie Stärke, persönliche Ausstrahlung und dergleichen. Das haben wir auch rausgenommen. Die gibt es nicht mehr, aus dem ganz einfachen Grund, weil, wie ich gesagt habe, ne, wir haben, sind durchgegangen von unserem Fundament aus und haben uns jedes Teil angeguckt und sind irgendwann auch bei den Eigenschaften gelandet und haben uns gefragt, was machen sie eigentlich? Also was fügen sie dem Spiel hinzu? Und was passiert, wenn wir sie wegnehmen? Und wir haben festgestellt, es fällt gar nicht mal so auf, wenn sie nicht mehr da sind. Und dann haben sie rausgenommen. Das heißt, du wirst, deine Spielfigur wird über das definiert, was sie lernt. Das sind die Fertigkeiten. Und anstelle der Eigenschaften, also nicht direkt an der Stelle der Eigenschaften, haben wir etwas Neues hinzugefügt. Das sind Gunst und Makel. Das sind besondere Vorzüge und Schwächen, die jede Spielfigur hat, die sie individuell machen, die sie auch unterscheidbar machen von anderen, anderen Spielfiguren. Und das ist die andere Sache, die die Spielfigur definiert, anstelle von Eigenschaften. Das haben wir geändert. Und was wir auch geändert haben, ich würde es nicht sehen, rausgenommen, also doch, wir haben, was wir rausgenommen haben, in bisherigen Midgard gab es einen sehr großen Fokus auf den Abenteurertypen, was so eine Art Klasse gewesen ist, die du gewählt hast, die sehr großen Einfluss darauf hatte, was du im weiteren Spielverlauf lernen konntest oder wie leicht es dir oder wie schwer es dir fällt, Dinge zu lernen. Und wer sich ein bisschen mit Midgard beschäftigt hat, weiß, dass gerade unter M5 das Steigerungssystem eine Geschichte für sich ist. Und auch Leute, die sehr lange Midgard gespielt haben, können nicht unbedingt mit voller Inbrunst behaupten, dass sie es komplett durchstiegen haben, wie das funktioniert. Es ist ein sehr komplexes Berechnungsmodell. Das haben wir rausgenommen. Wir wollen auch hier sehr viel einfacher und zugänglicher sein. Es gibt eine Steigerungstabelle, die benutzt für deine Fertigkeiten. Und der Abenteurertyp, ja, den kannst du immer noch wählen, aber der hat eigentlich keinen großen spielmechanischen Einfluss mehr. Das ist mehr so wie so ein Template, das du für eine schnelle Figurenerstellung benutzt. Aber es ist nicht mehr so, dass du eine Entscheidung zu Spielbeginn triffst, die dann für den Rest deiner Karriere definiert, wie deine Spielfigur sich ideal zu entwickeln hat.
Also wenn ich jetzt sage, ich würde einen Zwerg oder einen Elfen spielen, beides wird wahrscheinlich möglich sein, dann bieten ja beide Völker gewisse Grundvoraussetzungen, die sie haben müssen, beziehungsweise Grundeigenschaften bei unterschiedlichen Systemen, sei es Dunkelsicht und so weiter. Gibt es diese Dinge hier auch, beziehungsweise kann sich das jeder dann trotzdem holen?
Also wie gesagt, ja und nein tatsächlich. Also wir haben, ich gehe nochmal zurück auf die Gunst und Makel. Ne? Das sind diese besonderen Fähigkeiten. Da fällt auch so etwas drunter, wie zum Beispiel eine besondere Widerstandskraft gegen Gifte oder eine Wachgabe. Um nochmal ein paar Wörter zu zitieren, die man aus Midgard kennt. Und jede Spielfigur kann bis zu 4 Gunst und bis zu 4 Makel haben. 2 von dieser Gunst kann von deiner Spezies kommen. Das heißt, jede Spezies hat 2 vererbte Gunst. Das heißt nicht, dass du die nehmen musst. Das heißt, das ist etwas, was typisch für VertreterInnen dieser Spezies ist. Das heißt, Elfen zum Beispiel altern nicht. Das ist so ein Faktor. Oder Halblinge haben ein unverschämtes Glück. Diese beiden Gunst, die du durch deine Spezies bekommst, sind aber Vorschläge. Das heißt, du kannst die annehmen und vielleicht willst du das, weil du denkst, hey, das passt zu meiner Vorstellung von einer Figur, die dieser Spezies entstammt. Und du sagst, so, hey, ich will jetzt mal schnell eine Spielfigur erstellen, ich habe nicht viel Zeit, ich nehme einfach das Standardangebot. Du kannst dich aber auch entscheiden, etwas anderes zu nehmen. Und das kann ja auch sehr spannend sein, da kann ja auch eine Geschichte hinterstecken. Also wenn man jetzt sagt, so, hey, ich habe ein ich spiele eine Halblingsheilerin, die einfach kein Glück hat. Obwohl Halblinge für ihr unverschämtes Glück bekannt und berühmt sind, dann kann das der Ansatz einer Geschichte sein. Dann kann es genau das sein, was deine Spielfigur besonders macht. Weil wenn Spielfiguren etwas sind, dann sind sie nicht der Standard, sondern sind sie etwas Besonderes. Letztlich möchten wir, dass du dir die Spielfigur bauen kannst, die du spielen möchtest. Und in der Hinsicht haben wir sehr viel mehr Freiheiten. Es gibt die Spezies, es gibt einen Abenteurertypen, die dir Vorschläge machen. Aber das ist ein Baukasten. Und du kannst genau die Dinge reinnehmen, die dich interessieren. Es ist ja auch gewissermaßen eine Aussage dessen, was du im Spiel wichtig findest, was dich auch am Spiel interessiert, an der Spielfigur interessiert. Und du kannst im späteren Spielverlauf auch ganz andere Wege einschlagen. Also vielleicht fängst du auch an als gnomische Kämpferin und entscheidest dich im Laufe deiner Karriere dann doch dafür, noch in den Dienst einer Gottheit zu treten und Priesterin zu werden oder dich einem mächtigen, chaotischen Wesen zu verschreiben und einen Pakt einzugehen und die Kunst der Hexerei zu lernen. Das kannst du machen in unserem System. Und da bist du nicht limitiert durch die Entscheidung, die du am Anfang triffst, sondern das kannst du ändern. Das gilt auch ein bisschen für Gunst und Makel. Also du kannst auch deine Gunst und Makel, auch wenn sie limitiert sind auf maximal 4 pro Kategorie, gibt dir das Regelwerk Werkzeuge an die Hand und motiviert dich auch, darüber nachzudenken, die Dinge vielleicht mal zu ändern. Das ist nicht etwas, was jeden zweiten Spielabend passieren sollte, sondern wenn dein Gunst und Makel sich ändert, ist das eher ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte deiner Spielfigur. Aber das kann passieren. Und dazu wollen wir dich auch in unserem Regelwerk motivieren.
Du hast ja vorher gemeint, 23 Fertigkeiten habt ihr zur Verfügung gestellt, jetzt in der Basisvariation. Wie schaut es dann mit diesen Makeln aus?
Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber wir haben, glaube ich, im Grundregelwerk, ich würde sagen, so um die 50 Gunst und um die 50 Makel im Angebot. Also es ist schon viel im Angebot. Nagel mich nicht konkret auf die Zahl fest, aber es ist, glaube ich, so jeweils um die 50.
Ja, also wenn jetzt 5 Personen am Tisch sitzen, die alle einen Zwergenkrieger spielen wollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit dennoch gegeben, dass sich jeder von diesen erschaffenen Charakteren dann anders anfühlt.
Ja. Also das hat auch ein Spieler mal gesagt, mit dem ich mich auf der Spielmesse letztes Jahr unterhalten habe, der auch sehr aktiv in dem Playtest war. Er sagt, das ist schon das Angebot in dem Playtest-Guide war so groß, dass er gerne mehr als 4 ausgereizt hätte. Aber durch die Limitierung musste er sich natürlich entscheiden. Und allein diese Limitierung sorgt dafür, wenn du, ich sag mal, also du musst ja auch nicht 4 wählen. Also wir sagen, so, eine Spielfigur hat so zwischen 3 bis 4 Gunst und zwischen 2 bis 4 Makel. Aber wenn man sagt, wenn man es ausreizt, geht es immer noch 4 aus 50. Und jeder, wer mal Lotto gespielt hat, weiß, wie groß dann die Möglichkeiten an Kombinationen ist. Und ich glaube schon, dass wir da ein sehr attraktives Angebot haben, dass selbst wenn du sagst, wir sind jetzt irgendwie 5 Personen am Tisch, alle wollen Zwerge sein und alle wollen kämpferische Figuren spielen, dass das Angebot so reizvoll ist, dass nicht alle bei derselben Kombination landen.
Eigenschaften, / Attribute gibt es ja nicht mehr.
Genau.
Und sind die bei den Playtests irgendwie bekrittet worden, im Sinne von, finden wir jetzt nicht gut als Testspieler oder finden wir schon sehr gut oder was gab es da für ein Feedback dazu?
Auch ein sehr breites Feedback, das sehr, also war sehr spannend auf verschiedenen Ebenen. Also der Playtest ist ja mittlerweile abgeschlossen und wir haben ja auch innerhalb des Playtests 2 Updates des Materials gemacht. Es gab dann eine Version 2 und es gab in diesem Jahr noch eine V3, wo wir auf das Feedback reagiert haben. Und natürlich gab es da ein ganz breites Spektrum. Es gab auch das Feedback, die gesagt haben, so ja, das ist nicht mehr mein Midgard. Ist auch eine völlig legitime Aussage. Es gab aber auch das ganz gegenteilige Feedback, das gesagt hat, so ja, stimmt, Eigenschaften sind nicht mehr da, aber sie fehlen auch nicht. Oder sie sagen, okay, das ist, es sind Dinge sehr anders, aber das Spielgefühl ist dasselbe. Und da geht es letztlich ja auch drum. Und ich glaube, nein, ich glaube nicht, ich bin überzeugt, dass der letztlich entscheidende Faktor ist dein Spielgefühl und welchen Spaß hast du am Spieltisch. Und das wird immer maximal subjektiv sein. Und wenn es für dich als spielende Person dazugehört, dass deine Figur durch Eigenschaften auf einer Skala von 1 bis 100 beschrieben werden und das System dir das nicht mehr anbietet, dann fehlt dir etwas. Da kann man nicht drüber streiten. Das ist dann einfach so der Faktor. Aber ja, wir haben sehr unterschiedliches Feedback gekriegt und ich habe auch von Anfang an gesagt, wenn wir machen ein Angebot für M6, das bewusst anders ist, lasst euch drauf ein, probiert es aus. Es gibt Leute, die haben es ausprobiert und die super finden und weiterspielen. Es gibt Leute, die gesagt haben, so nein, das ist nicht mein Spiel. Es gibt ja auch innerhalb der Midgard-Community Leute, die immer noch M3 spielen und für die M4 und M5 schon denen nicht das gegeben hat, was sie mit Midgard 3 gefunden haben. Und das ist super, wenn du genau deine Edition gefunden hast, die für dich funktioniert, dann spiel die. Wir fügen dem jetzt halt irgendwie ein neues Angebot hinzu. Und die Auseinandersetzung, was heißt Auseinandersetzung, die Diskussionen rund um das, was im Playtest passiert ist, da bin ich sehr dankbar für. Das hat uns maximal nach vorne gebracht und wir haben da auch teilweise, also man kann mich sehr gut auf unserem Discord-Server, auf dem Pegasus-Discord-Server abgreifen im Midgard-Bereich. Da bin ich sehr aktiv. Ich treibe mich aber auch in dem klassischen Midgard-Forum herum und da haben wir auch sehr, sehr unterschiedliche Diskussionen geführt, die uns auch bereichert haben, Dinge wieder ein bisschen zurückzunehmen oder anzupassen, wo wir dann festgestellt haben, so ja, das hat in der Theorie sehr viel besser geklungen und das hat im internen Spieltest sehr viel besser funktioniert, als da tatsächlich in der breiten Masse. Also das ist ja auch, dafür haben wir auch einen Playtest gemacht.
Was war da ein Beispiel, über das du reden möchtest, was nicht funktioniert hatte, wo ihr glaubt hattet, das könnte oder wird super funktionieren?
Kampf. Es gab im Kampf tatsächlich so eine Geschichte. Da haben wir uns ein bisschen verrannt. Midgard hat ja ein klassisches System, wo ein aktiver Angriff auf eine aktive Abwehr trifft. Das wollten wir verschlanken. Das hatten wir auch irgendwie verschlankt. Und in der ersten Phase des Playtests haben wir es dadurch gemacht, dass wir die Möglichkeiten, dass du dich verteidigen kannst, eingeschränkt haben. Also dass du, das war ein Ansatz, also klar, wenn du getroffen wirst, kannst du dich entscheiden, dich zu verteidigen. Das kannst du aber nur einmal pro Runde machen. Und wenn du dich nicht verteidigst, wirst du mehr oder minder automatisch getroffen. Dadurch haben wir aber innerhalb unseres Regelwerks auch noch ein mechanisches Sonderkonstrukt geschaffen, da muss ich jetzt nicht in Tiefe gehen, weil wir es ja abgeschafft, aber das hat, das klang auf dem Papier sehr gut, das hat auch in den ersten internen Playtests super funktioniert, aber es war trotzdem auch ein regelmechanischer Sonderfall und da gab es sehr viel Kritik dran, auch berechtigte Kritik, wo wir dann nochmal reingegangen sind und gesagt haben, so nee, stimmt, das ist nicht die Lösung, die wir wollen, weil es auch an der Stelle das Spiel komplizierter gemacht hat, obwohl wir es eigentlich einfacher machen wollten. Wir haben vielleicht einen etwas komplexeren Ansatz durch einen anderen komplexen Ansatz ersetzt und dadurch nicht eine Lösung geschaffen, sondern das Problem eher verschoben. Und da sind wir reingegangen. Das haben wir geändert. Und da sind wir über die V2 und die V3 und jetzt in die finale Version des Grundregelwerks sehr viel besser geworden. Das wäre ohne das Feedback nicht passiert.
Das heißt, die aktive Parade gibt es noch in der gewohnten Form?
In einer ähnlichen Form. Also es ist, was wir tatsächlich verändert haben, vorher war es ja so, die angreifende Seite würfelt. Wenn sie über 20 würfelt, dann macht sie leichten Schaden. Dann guckt die andere Seite, ob sie sich verteidigt und ob das noch zusätzlich schwerer Schaden dazu kommt. Das waren mehrere Schritte hintereinander. Es ist bei uns immer noch so, dass es dass eine aktive Angriff auf eine aktive Abwehr trifft. Aber das findet gleichzeitig statt. Ne? Beide Seiten würfeln gleichzeitig. Und dann die Seite, die das höhere Ergebnis erzielt, also W20 plus X gleich höher, die erreicht ihr Ziel. Also entweder wird sie getroffen oder wird sie nicht getroffen, wenn es die abwehrende Seite ist. Und das macht das Spiel sehr viel schneller. Es macht es auch ein bisschen gefährlicher tatsächlich, weil die Chance, dass du etwas abbekommst, ist sehr viel größer als in dem bisherigen Midgard. Aber der Kernansatz, dass beide Seiten etwas machen, also versuchen zu treffen und versuchen nicht getroffen zu werden, die ist immer noch da. Nur der Weg zu dem Ergebnis zu kommen, den haben wir sehr viel schlanker gestaltet.
Dann kommen wir zur allerwichtigsten Frage. Du hast vorher angemerkt, der Schnellstarter ist, oder generell das System ist jetzt final. Wie schaut es jetzt aus mit dem Status der Publikationen? Wir hatten ja bei der ersten Aufnahme gesprochen darüber, das war zu der Zeit, wo Steam Tinkerer ja gemutmaßt hat, vor Essen wird es auf alle Fälle die Publikationen geben, weil ja da versteckte Hinweise gewesen sind. Was ist jetzt so der offizielle Redaktionsplan?
Ja, der offizielle Redaktionsplan ist eine Sache, der offizielle Marketingplan, wann ich was sagen darf, ist etwas anderes. Es ist wirklich, ich habe es auch schon oft bei uns auf dem Discord geschrieben, wenn wir jetzt nicht bald etwas sagen, dann habe ich mir wahrscheinlich die Zunge abgebissen, das möchte ich gerne vermeiden, aber wir sind nicht mehr so weit davon entfernt, offiziell etwas zu sagen, wann das Spiel erscheint. Was ich sagen kann, ist, die Arbeit an dem Grundregelwerk ist abgeschlossen und nicht erst seit gestern. Das ist schon ein paar Wochen länger her. Und wir sind aber halt jetzt gerade noch in der Phase, dass wir auch wirklich zu 100% sicher sein wollen, dass das anvisierte Release-Datum gehalten werden kann. So, und das liegt jetzt ja nicht unbedingt an uns, sondern es liegt auch an wie Faktoren wie die Druckerei und Produktionswege und Sachen, die man nicht immer zu 100% selbst beeinflussen kann. Deswegen geben wir uns jetzt gerade noch mal die ein oder andere oder vielleicht noch andere Woche, dass wir die absolute Gewissheit haben, zu sagen, so, jetzt geht die offizielle Ankündigung raus und an Tag Y erscheint das Grundregelwerk und hey, jetzt könnt ihr schon was vorbestellen. Ich weiß, unbefriedigende Antwort. geht mir ähnlich, ja.
Wir hatten damals gesprochen im Sinne von, wir peilen das Spiel an. Die Aussage war ungefähr in Richtung möglich, auch oder auch nicht, je nachdem. Aber das Spiel steht natürlich immer so als Ziel für solche Dinge im Raum.
Es ist eine großartige Veranstaltung und ich wohne ja in Essen. Also ich sag mal, wenn das Grundregelwerk in der Stadt erscheint, wo ich lebe, würde ich mich jetzt auch nicht beschweren. Ne? Macht es auch einfacher, die Belegexemplare nach Hause zu tragen. Aber wie gesagt, wir sind da relativ nah dran.
Ich interpretiere jetzt einfach zwei Dinge rein. Wenn nicht zur Spiel, dann zur Dreieich. Du musst es nicht beantworten, denn ich vermute mal, dass die, wie wir damals auch gesprochen hatten, die Intention ja dahinter ist, nicht nur das Grundregelwerk schon publiziert zu haben zu dem Zeitpunkt. Also wenn es auf den Markt kommt, so gesehen, wenn es auf den Markt kommt, dass es nicht als reiniges Exemplar rauskommt, sondern noch irgendwas dazu, sei es ein Abenteuer oder irgendwas. Meine Interpretation der Erinnerung, die ich daran habe. Aber es ja, also gibt ja schon einiges.
Gibt es schon einiges. Also wir wollen auch das Grundregelwerk nicht alleine stehen lassen. Das ist jetzt der andere Aspekt, wo ich auf meiner Zunge rumkaue. Dass wir echt ein paar sehr schöne und vielleicht auch überraschende Dinge im Petto haben, die mit dem Erscheinen des Grundregelwerks einhergehen werden. Das ist aber auch Teil der bald kommenden Ankündigung. Und das macht mich auch noch ein bisschen nervös. Also nicht nervös, also im positiven Sinne nervös und aufgeregt, weil ich denke so, hey, das sind so viele coole Sachen dabei. Und da haben wir innerhalb des Teams in den letzten Wochen und Monaten uns echt reingehangen. Also da muss ich an der Stelle auch noch mal ein immenses Dankeschön und Lob rausbringen, sowohl an Selina, die ja die Projektleitung von der Buchredaktion macht, als auch an Robert Gärtner, der unser Artdirektor ist, der sich da einfach maximal selbst übertroffen hat, was auch die Schönheit der Dinge angeht. Und das ist jetzt nur die Spitze des Eisbergs an Leuten, die beteiligt waren. Also wenn ich da jetzt irgendwie, da könnte ich jetzt, glaube ich, eine lange Liste an Menschen aufzählen. Und ich möchte mich an dieser Stelle aber die Gelegenheit nutzen, auch nochmal bei allen zu bedanken, die jetzt uns geholfen haben oder ihren Beitrag geleistet haben oder uns wie sonst unterstützt haben. Und das war ein ziemlicher Run, und der wäre weniger anstrengend gewesen, wenn wir nur ein Grundregelwerkbuch rausbringen würden. Also da kommt mehr, so viel kann ich sagen. Und natürlich ist es auch super schön, wenn man sich so ein neues Spiel holt oder so eine neue Edition holt, dass man vielleicht auch direkt so ein Abenteuer hätte oder zwei oder drei, mit dem man was anfangen kann.
Oder eine Kampagne oder ein Ressourcebook.
Oder so, ja. Ja.
Würfel.
Würfel sind immer super. Würfel sind toll. Es ist der Vorteil, wenn man Chefredakteur ist, dass man dann auch selbst so Würfelsets vielleicht Einfluss drauf hat.
Also, apropos Würfelsets, W20 und W6 und sonst keine Würfel?
Doch, ja, stimmt. Guter Punkt. Also wir haben den W100 vorausgenommen, aber wir haben was Neues hinzugefügt. Es gibt ein W3. Also du brauchst eigentlich. Reicht es, wenn du für das Spiel von jedem dieser drei Würfelsorten zwei hast, also 2W20, 2W6, 2W3, damit kommst du eigentlich gut hin. Warum W3? Einmal, weil der W3 tatsächlich auch durchaus in Midgard schon mal vorgekommen ist. Das ist jetzt keine völlig abwegige Würfelart. Ansonsten war natürlich alles irgendwie auch W6 basiert. Und wir wollten aber noch etwas haben, was unterhalb des W6s liegt. Midgard in den vorigen Editionen hatte oftmals auch so Kombinationen gehabt, dass eine Waffe W6-3 Schaden gemacht hat, was dann vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass du keinen Schaden gemacht hast, was ein bisschen frustrierend ist. Und da wollten wir was unter dem W6 haben. W4 sieht nicht schön aus, rollt nicht gut und tut weh, wenn du drauf trittst, also haben wir den ausgeschlossen und sind dann beim W3 gelandet. Und genau, den wird es auch geben, und da haben wir auch eine eigene Form im Blick.
Weil ich es ja vorher schon angedeutet habe, es gibt ja schon einige Produkte für Midgard 6 am Markt. Was ist da momentan schon publiziert und verfügbar?
Wir haben noch aktuell den Playtest-Guide in der dritten Version online. Den gibt es kostenlos auf Pegasus Digital. Das ist ein 180 Seiten umfassendes PDF, was sehr umfangreiche Regeln. Also das ist eigentlich fast ein komplettes Spiel. Nicht in den finalen Regeln, das ist die vorletzte Version. Und dieser Playtest-Guide V3, der bleibt auch noch online, bis der Schnellstarter erscheint. Also der Schnellstarter wird das erste Produkt der finalen Regeln sein. Der wird auch noch vor dem Grundregelwerk erscheinen. Und ab dem Zeitpunkt nehmen wir dann den Playtest-Guide vom Netz. Bis dahin kannst du aber mit den dort sehr umfangreichen und nahezu vollständigen Regeln spielen. So, und auch schon mal in Damato eintauchen und die sechste Edition für dich ausprobieren. Klar, ein paar Dinge ändern sich noch von der V3 auf das Grundregelwerk, aber jetzt nicht so fundamental anders, als dass der Übergang halt irgendwie sehr schwer werden würde. Das ist online, kostenlos. Und dazu gibt es noch 5 weitere Publikationen. Wir haben letztes Jahr zur Spielemesse eine gedruckte Sonderpublikation rausgebracht, die Umstürmten. Das war ein Softcover-Band in streng limitierter Druckauflage mit Einstiegsregeln auf Playtest-Niveau mit vorgefertigten Spielfiguren, mit einer Stadtbeschreibung und einem kurzen Abenteuer von dem Mike Schivik Groß. Das gibt es nicht mehr im Print. Wie gesagt, das war stark limitiert. Da wurden auch die Erlöse aus diesem Print ran komplett und vollständig, also nicht die Erlöse, die Einnahmen zu 100% an Flintastisch gespendet. Das ist eine Organisation, die sich für die Wahrnehmung von Flinterpersonen im Brett- und Rollenspielbereich einsetzt. Und die Umstürmten gibt es aber noch digital, auf Pegasus Digital zu kaufen. Ich glaube auch noch, dass die Erlöse aus dem PDF-Verkauf ebenfalls an Flintastisch gehen. Ich glaube, bis einschließlich Juli. Ich weiß jetzt aber gerade aus dem Kopf nicht, ob es Anfang Juli oder Ende Juli ist. Aber da hast du auch noch mal zusätzliches Material, tolles Material für den Zehner. Und daran anschließend, wie gesagt, in diesem Band Die Umstürmten gibt es eine Stadtbeschreibung, die Hafenstadt Luhn. Und daran anschließend haben wir eine kleine PDF-Reihe gestartet, die heißt Geschichten aus Luhn. Das sind so 7- bis 9-seitige PDFs mit kurzen Abenteuern, ideal für einen One-Shot, für einen Spielabend, die alle in und um diese Hafenstadt herum spielen, also auf dem Material aus dem Stürmen aufbauen. Davon gibt es 4 Geschichten aus Luhn und die gibt es auch kostenlos. Genau, das heißt, du kannst eigentlich aktuell noch für kein bis wenig Geld schon einige Spielabende auf D'Amato verbringen.
Und wie gesagt, die Regeln, die da drinnen mit damit verbunden sind, sind fast ident mit den finalen Regeln.
Ja, also an den fundamentalen Grundlagen des Spiels hat sich von V3 auf Grundregelwerk nichts verändert. Wir haben einige Punkte noch verfeinert. Also geht eher in dem Rahmen, dass wir sagen, okay, vielleicht wurden nochmal Fertigkeiten oder Spezialisierung umbenannt. Vielleicht heißt es jetzt eine Gunst oder Makel anders oder funktioniert spielmechanisch ein bisschen anders. Die Steigerungstabelle wurde nochmal überarbeitet. Also sehr viele Feinheiten, die dazu helfen, das Spiel nochmal eleganter, flüssiger und intuitiver zu machen. Aber du kannst jetzt mit diesen Regeln aus dem Playtest Guide auch irgendwie spielen, hast ein vergleichbares Spielerlebnis. Und wenn dann die finalen Regeln rauskommen, dann ist die Transition rüber von Playtest auf finale Spielfigur, finales Spielerlebnis ist nicht so groß.
Ja, das sind ja gute Neuigkeiten.
Ja, ich bin auch sehr, sehr guter Dinge. Also es ist ein sehr wilder Ritt gewesen. Ich hatte es nicht auf meiner Bucketlist gehabt, Chefredakteur für Midgard zu werden. Jetzt bin ich es seit 2 Jahren. Und das war eine sehr tolle Erfahrung bisher. Also auch diesen Playtest mit zu begleiten, die Spielwelt weiterzuentwickeln, das Team an Weltschaffenden besser kennenzulernen, aber auch die Midgard-Community besser kennenzulernen. Und ja, das ist eine tolle Erfahrung. Möchte ich nicht missen. Und umso schöner ist es. Manchmal träume ich schon davon, das Grundregelwerk dann auch endlich in den Händen zu halten.
Ja, ich glaube, davon träumen einige. Und hoffentlich lässt sich das ja bald in die Realität umsetzen.
Ja, ja. Ja. Also wir werden auf jeden Fall, wer am Ball bleiben möchte, gerne Pegasus auf allen Kanälen folgen. Also aktuell sieht es ja aus, als wäre es sehr ruhig um Midgard. Das hat die Gründe, dass wir gerade halt auch einfach die maximale Sicherheit haben wollen, bevor wir in die Offensive gehen. Das kommt bald. Aber ihr könnt auf dem Pegasus Discord-Server vorbeischauen. Seit dem Midgard-Forum kann man mich auch finden oder anschreiben. Und wir werden auch dann mit der Bekanntgabe des Grundregelwerk-Releases unsere eigene Midgard-Damatu-Homepage starten. Also ist die bekannte Adresse midgard-online.de, die werden wir dann weiter betreuen. Aktuell leitet die auf die Pegasus-Seite um. Es wird auch noch die Seite damatu.de geben. Über den beiden kann man dann, wird es dann mit der Bekanntgabe des Releases auch eine Homepage geben, die so als zentrale Anlaufstelle für Neuigkeiten, für Produkte, für Vorbestellungen und so weiter laufen wird. Also da kann man, das kann man mal im Auge behalten.
Ja, das bedeutet, man sieht dich vermutlich wieder in Essen.
Ja, tatsächlich. Das ist das nächste Event auf meiner Liste. Andere Conventions in diesem Sommer schaffe ich leider nicht. Das liegt dann aber eher nicht daran, weil ich keinen Bock habe, sondern weil man ja auch irgendwie andere Dinge macht, um durchs Leben zu kommen. Und dieses Jahr sind sämtliche Termine geclasht. Deswegen das nächste Mal live auf so einer Spieleveranstaltung ist hier in Essen. Im Oktober.
Die Dreieich auch?
Die Dreieich sehr wahrscheinlich auch. Da bin ich tatsächlich noch ein bisschen im Fluss, was aber eigentlich auch daran liegt, Termine. Also vor 2 Jahren war ich da, letztes Jahr passte das nicht. Also für die Leute, die es nicht wissen, ich mache ja, wenn ich nicht Chefredakteur bin, bin ich auch Autor, bin ich aber auch Regisseur und im Theater- und Showbusiness unterwegs. Und das ist ja ein Berufsfeld, das gerne auch mal am Wochenende arbeitet. Und das macht es dann manchmal schwierig mit Conventions am Wochenende. Aber ich würde gerne auch die Dreieich mitnehmen, ist aber noch nicht hundertprozentig entschieden.
Dann sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wir sind schon gespannt, wenn wir lesen dürfen, Midgard kommt am Tag XXX.
Ja, sind wir alle. auf dem Zeitpunkt, wenn das raus ist, bin ich wahrscheinlich die erste Person, die das nochmal rausschreit, um so endlich mal so den inneren Druck vom Kessel zu lassen.
Sehr schön. Ich danke dir, Michele.
Ich danke dir, danke, dass ich hier sein durfte und ja, dann bis bald.
Danke.